Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sind wir direkt mal nebeneinander, Patrick. Freue mich, dass du da bist.
Hallo, heute mal nicht aus Gera, sondern aus Braunschweig.
Genau, aus einem Coworking Space in Braunschweig. Wir haben nämlich ein kleines gemeinsames Projekt zusammen und neben uns sitzt unsere erste Gästin. Maria, wir freuen uns ganz sehr, dass du dabei bist. Und ja, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich fühle mich total geehrt, dass ich euer erster Gast in eurem super schönen Podcast sein darf. Ja, ich bin Maria, 36 Jahre jung. Ich habe ein Sachverständigenbüro in Bagdeeide im schönen Norden und freue mich auf deine Fragen heute.
Wieso meine? Sind es gemeinsam?
Eure ja, aber du Fragen. Hast immer die besseren.
Ach so. Ich würde sagen, wir starten erstmal wieder mit unserer ersten Rubrik. Liebe Maria, ich frage ja immer den Patrick ansonsten, was so sein Highlight diese Woche war. Jetzt haben wir Dienstag. Was war dein Highlight vom Wochenende?
Ganz klar, dass ich euch beide hier in Braunschweig treffen kann. Also sonst kommunizieren wir ja ausschließlich immer per Telefon, dass wir jetzt hier mal wirklich zusammensitzen können. Heute Abend noch zusammen essen, uns mal vernünftig austauschen können. Das ist mein absolutes Highlight der Woche.
Unseres auch, oder?
Ja, definitiv.
Wir freuen uns auf jeden Fall ganz sehr, weil wir erzählen ja immer ganz viel von den Themen Existenzgründung und die Gründung des eigenen Sachverständigenbüros. Und die liebe Maria soll unser erster Gast als Existenzgründer sein. Wann hast du gegründet, Maria?
Ich bin nebenberuflich gestartet Dezember 2019 und habe dann in so einem, sag ich mal, Hoppla-Hopp-Zustand letztes Jahr im Januar gegründet und bin seitdem vollständig, also Vollzeit tätig.
Mega. Und Patrick, möchtest du was sagen? Du sagst gerade so.
Nein, ich habe gerade darüber nachgedacht. Also ich bin quasi in mich hinein und habe festgestellt, dass ich mich noch sehr gut an den ersten Moment erinnern kann, an den ersten Seminartag, als ich nämlich Maria kennengelernt hatte. Das war nämlich auf einem Sprengnetter-Seminar im Rahmen ihrer Sachverständigenausbildung. Und wir haben festgestellt, dass wir im Hinblick auf unsere, ich sag mal, Art zu sprechen, relativ schnell eins waren. Also sie kam an und sagte, ich weiß nicht, was hast du gesagt, die Wertermittlungen, die automatisierten, stimmen nicht oder sowas?
Ja, also da sind wir, glaube ich, auch schon mitten im Thema. Ne? Wie bin ich denn überhaupt dazu gekommen? Also dazu muss man vielleicht sagen, ich bin eigentlich Finanzierungsberaterin gewesen in einer großen Bank und habe mich einfach täglich so darüber geärgert, dass dieses Tool, was wir zur Wertermittlung genutzt haben, einfach nicht das ausgespuckt hat, was ich gerne gehabt hätte. Und bin so dazu gekommen, einfach mal diesen Workshop zu buchen. Hab dann Patrick kennengelernt und mir wurde ziemlich schnell gesagt, dass das Problem doch oft hinter dem Tool ist und nicht das Tool selbst ist. Und so durfte ich lernen, das Tool zu bedienen und habe gleichzeitig quasi noch den ganzen Kurs an dem Tag noch durchgebucht, wo ich eigentlich nur mal einen Einblick gewinnen wollte.
Mega, richtig, richtig cool. Und wie würdest du sagen, im Hinblick auf Baufinanzierung, was macht mehr Spaß?
Kann ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, die Mischung macht es nachher, weil mit der Sachverständigenausbildung habe ich einen ganz neuen Blick auf viele Themen bekommen, konnte meine Kunden besser beraten und es ergänzt sich einfach super schön, sei es in der Finanzierungsberatung oder auch jetzt andersrum in der Sachverständigenwelt, dass man wirklich Kunden, die finanzieren, ob sie kaufen, verkaufen, auch einfach besser verstehen kann und auch gleichzeitig abholen kann. Also es ist eine super schöne Ergänzung.
Und als dann der Punkt für dich kam, ich möchte mich selbstständig machen, hat dich das ganz viel Überwindung gekostet oder bist du jetzt im Nachhinein total froh, dein eigener Chef zu sein?
Ja, also ich glaube, Patrick kann sich da noch an ganz viele Gespräche und Diskussionen erinnern. Also der Wunsch war relativ schnell da, aber ehrlicherweise, du kennst es halt auch, ist das gerade mit Kind doch nicht ganz so einfach, diesen Sprung mal eben in die Selbstständigkeit zu machen. Da gehört ja doch ein bisschen mehr zu. Und ich habe mich, muss man auch dazu sagen, in der Bank total wohl gefühlt. Deswegen habe ich es lange nebenher gemacht. Aber irgendwann kam dann diese Konzernstruktur doch immer deutlicher in meinen Alltag, sodass ich dann immer gesagt habe, es funktioniert halt einfach nicht mehr. Und nachdem ich dann Corona halt wirklich 2 Jahre im Keller gesessen habe und dort gearbeitet habe, fehlte nicht nur Licht, sondern auch jobmäßig Abwechslung. Und deswegen habe ich mich dann umentschieden und bin mein eigener Chef, bereue es nicht und würde es auch aktuell nicht mehr anders haben wollen.
Es ist in der Tat so, dass ich mich an viele Gedanken erinnere, die, glaube ich, jedem und jeder Gründerin, Gründer irgendwie immer als erstes kommen. Ne? Und man muss auch mal sagen, das ist halt auch ein, ich weiß nicht, müssen wir jetzt den Podcast gleich mit explicit kennzeichnen, wenn ich sage, man braucht da auch Eier für? Aber das ist in dem Zusammenhang...
Gleichstellungsbeauftragte.
Ja, also man muss da auch schon wirklich sagen, da gehört auch eine riesige Portion Mut zu. Ja?
Definitiv.
Weil du anfängst, das gesamte wirtschaftliche Risiko einfach auf deine eigenen Schultern zu nehmen. Ne? Du kannst nicht mehr morgens ins Büro gehen und erstmal über den Arbeitgeber fluchen, sondern du kannst jetzt irgendwie nur noch über dich selber fluchen. Und das ist schon was und ein Punkt, wofür ich Maria, wie auch übrigens ja dich, sehr, sehr bewunder ist, das auch noch zu wippen mit einem kleinen Kind. Und das sind schon Dinge, wo man sagen muss, da gehört ja noch mal mehr Mut dazu, das überhaupt zu bewegen. Und da haben wir viel, viel geredet. Und ja, ich habe für mich ja auch jetzt, ich bin jetzt seit 22 Jahren selbstständig. Und ich habe es schon mehrfach scheiße gefunden, aber noch nie bereut. Also es gibt ja immer Aufs und Abs und ich habe mal einen Mentor auch selber gehabt, der hat gesagt, naja, am Ende des Tages ist es nur wichtig, dass du immer mehr gute Geschäfte als schlechte Geschäfte machst. Alles andere ergibt sich. Und das finde ich, ist ein ganz, ganz guter Punkt. Und es gibt Höhen und Tiefen. Ich habe ja auch mal im Baufinanzierungssektor angefangen und habe dann 2007, 2008 die Bankenkrise mitgemacht. Das war auch nicht so schön. Da wollten Banken noch weniger Kreditgeschäft machen als ohnehin jetzt schon mehr noch. Aber wobei das sich ja immer wieder ändert. Man hat ja auch gesehen, wie schnell sich die Zinsen ändern. Und was mich dann so beeindruckt hat in der Selbstständigkeit, ist ja das Thema, dass man nicht mehr von Dritten abhängig ist, dass man seinen Vertrag schließt und mit dem Kunden direkt agiert und auch für die Erfüllung des Vertrages selbst verantwortlich ist. Und das ist schon... finde ich ein wesentlicher Vorteil, wenn halt keine dritte Partei mehr mit dabei ist. Auch zum Beispiel im Maklergeschäft. Ne? Ich sage dasselbe. Und das Sachverständigenwesen ist halt so wunderschön, ja, wie soll ich sagen, das ist so smooth. Das läuft immer durch. Es gibt immer andere Auftragsgegenstände und Gründe, aber am Ende des Tages ist es immer gleich.
Also was ich auch ganz, ganz toll finde eigentlich an der Selbstständigkeit, dass man auch Ideen umsetzen kann, wenn man das möchte. Man muss meistens nicht sehr viele fragen. Wenn man jemanden fragen muss, dann ist der Weg ganz kurz. Und man kann wirklich seine ja, kreativ im Rahmen von wirtschaftlichen und natürlich auch rechtlichen Möglichkeiten umsetzen und auch mal, ja, vielleicht auch mal so ein bisschen den Rahmen verlassen, gerade bei so bestehenden Geschäftsmodellen. Man hat es ja dann doch recht häufig, dass sich auch gerade Sachverständige oder auch Bausachverständige auf Social Media bewegen oder auf TikTok. Aber das ist ja Social Media eigentlich egal. Und ja, das ermöglicht einem eigentlich vorwiegend die Selbstständigkeit. Aber ich glaube, was ein ganz, ganz großer Step ist und da auch meinen ganz großen Respekt, liebe Maria, von nebenberuflicher zu hauptberuflicher Selbstständigkeit. Also zu sagen, okay, ich gebe diese komplette wirtschaftliche Sicherheit auf. Ich habe was ganz Interessantes mal von einer LinkedIn-Nutzerin gelesen. Die hatte das mal vorgerechnet. Die hat gesagt, ich verzichte im Jahr auf, ich sage jetzt mal eine Summe, 50.000 Euro. Allein durch die Tatsache, dass ich halt nicht mehr hauptberuflich noch einen anderen Job begleiten kann. Und dieses Geld muss ich natürlich erstmal reinwirtschaften. Und das ist ja ein ja, nicht geringes wirtschaftliches Risiko, aber natürlich schafft es einem bestmöglichst dann Freiräume, um seinen Traum zu leben. Genau.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also das ist auch so. Also auch ich habe im ersten Jahr im Gegensatz zu meinem Angestelltenverhältnis finanziell natürlich schlechter gestanden. Ich persönlich kam irgendwann an den Punkt, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, was möchte ich eigentlich und was ist für mich einfach wichtig? Warum möchte ich selbstständig sein und warum möchte ich diesen Schritt gehen? So, jetzt kann ich vielleicht auf der einen Seite nicht besonders gut mit Vorgesetzten, da habe ich echt ein Thema mit. Auf der anderen Seite ist es das, was du auch gesagt hast, diese Kreativität, dieses Ideen umsetzen, Prozesse zu optimieren, was auszuprobieren, einfach mal sich selber weiterzuentwickeln. Und umso größer diese Konzernstruktur ist, desto mehr wirst du ja einfach ausgebremst darin. Und wenn man es mal ganz böse sagt, umso größer das Unternehmen, desto mehr ist es ja wirklich so, dass du halt nicht zum Denken bezahlt wirst, sondern halt einfach nur zum Tun. Und das entspricht auch einfach nicht dem, was ich gerne sein möchte. Und wenn man den Kreis mal schließt, Patrick, du hattest das Thema Kinder vorhin noch angesprochen. Ja, mit Kind ist es nochmal eine deutlich größere Herausforderung und auch ich kam im ersten Jahr an ganz vielen Punkten an, wo ich gesagt habe, das ist alles scheiße. Ich gehe wieder irgendwo an den Schalter und zahle einfach Geld aus. Das kann ich ja auch. Aber es ist auch so, dass ich meinem Sohn halt auch ein Vorbild sein möchte. Also ich kann mich halt nicht zu Hause hinstellen und sagen, pass auf, nur wenn du irgendwie was tust, dann bekommst du gute Noten. So in der Grundschule bei uns zum Beispiel. Oder wenn du was tust, kannst du was erreichen. Wenn ich das selber aber nicht lebe, wenn ich selber einfach nur stumpf das tue, was wer anders von mir erwartet. Ja. Und das ist für mich ein ganz großer Punkt, wo ich sage, lieber gehe ich im tiefen Becken halt tauchen und lerne da irgendwie das Schwimmen nochmal ganz neu, als zu sagen, okay, ich predige zu Hause irgendwas, was ich selber gar nicht umsetze. Damit bin ich hier einfach ein schlechtes Vorbild.
Das finde ich echt toll. Also das kann, glaube ich, jeder da draußen nachvollziehen, der auch Kinder hat und natürlich sich bewusst sein muss, wenn ich was möchte, muss ich was dafür tun. Weil auch die Selbstständigkeit bekomme ich nicht geschenkt. Meinen Auftraggeber bekomme ich ab sofort nicht mehr geschenkt. Ich muss wirklich dann loslaufen und ja, mir welche suchen und dann mein Geld jagen. Das habe ich auch mal gelesen. Das finde ich eigentlich auch ganz inspirierend.
Ja, ich also sehe das auch so. Ich meine, bei dieser ganzen Horde an Kindern, die ich da zu Hause habe, ist es ja auch so, dass immer ständig jemand krank ist und oder irgendwelche Sonderwünsche hat. Und am Ende des Tages kommen wir dann wieder auf so ein Thema, was wir neulich im Podcast hatten, das Thema Teilzeit auch, ja. Also am Ende des Tages ist es bei dir so, ja, du hast die Hedi zu Hause, die ja im Moment noch nicht im Kindergarten ist. Du gründest in Teilzeit. Maria hat ja selbiges quasi getan. Und ich habe noch die komfortabelste Situation letzten Endes. Dadurch, dass die Kinder auch schon recht groß sind, beziehungsweise ich ja auch noch eine Partnerin zu Hause habe. Aber es ist im Sachverständigenwesen so, und ich glaube, das ist der größte Vorteil, dass du dir deine Zeiten einteilen kannst. Und du kannst in Teilzeit gründen, das geht. Und du kannst auch in Teilzeit arbeiten, weil du komplett dich selber organisieren kannst. Also es ist zum Beispiel auch so, dass wenn wir mal wegfahren, ich mag das tatsächlich nicht, Urlaub zu machen, ohne zu arbeiten. Mir fehlt dann immer was, weil das Arbeiten ein Stück weit mein Lebensinhalt ist. Aber was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich in der Woche davor immer relativ viele Ortstermine fahre und dann im Urlaub einfach nur Gutachten schreibe. Mhm. Und das sind so Dinge, ich kenne kaum einen Job, wo man das so gut für sich auch selber konzipieren kann, wie man gerne arbeitet oder ob man einen Termin vormittags oder nachmittags legt. Ja, am Ende des Tages muss man auch ehrlicherweise sagen, das wird ja noch einfacher, sobald man für Gerichte arbeitet, da setzt man die Termine einfach fest. Ja, also da muss man ja noch nicht mal mehr jemanden fragen, das hat man ja sonst auch nirgendwo. Und das sind so Punkte, wo ich denke, das sind Herausforderungen, die sind groß. Aber die machen der Job erlaubt das einfach so. Was mich interessieren würde, Maria, was würdest du sagen, was war die allergrößte und krasseste Herausforderung, vielleicht auch etwas, was du total unterschätzt hast?
Buchhaltung. es ist tatsächlich so, dass ich da ja so ein bisschen reingestolpert bin. Also übrigens warst du da auch ausschlaggebender Teil.
Ich hörte davon.
Wir haben ja relativ lange dann nichts zusammen gemacht, auch Corona geschuldet und haben dann wieder einen Auftrag zusammengefahren, wo ich gemerkt habe, das brennt einfach in mir, da habe ich Bock drauf, das will ich machen. Und bin, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, ich bin einfach nach Hause gefahren, habe eine Kündigung geschrieben, habe die in den Briefkasten geworfen.
Wie cool.
Und hinterher auch tatsächlich erst drüber nachgedacht. Also das ist schon so, das Feuer lodert dann schon. Worüber ich nicht nachgedacht habe, das ist ja nicht nur das Arbeiten an sich ist. Es ist halt nicht nur Wertermittlung, sondern ich bin auch Buchhalter, ich bin auch Sekretärin für mein eigenes Unternehmen, ich bin für alle Dinge selbst verantwortlich, muss mich mit allem auseinandersetzen. Das ist schon nicht so einfach. Also alle Dinge, wo man vorher als Angestellte auch überhaupt keine Berührungspunkte mit hat. Und auch dieses Thema Zeitmanagement. Ja, man kann sich alles frei einteilen und das genieße ich auch total, dass ich das kann. Also ich bin auch gerne nachmittags zu Hause und fange dann abends nochmal an. Aber trotzdem braucht man nachher irgendwo eine Struktur und die zu finden, das hat tatsächlich bei mir ein bisschen Zeit gebraucht, damit ich einen vernünftigen Arbeitsablauf und Arbeitsalltag bekomme.
Und was würdest du dann jetzt anderen Existenzgründern mit an die Hand geben als Tipp?
Also ich habe ja eure vorherigen Podcasts auch gehört. Also mein großer Tipp, jeder Sachverständige braucht nicht nur einen Bausachverständigen als besten Freund, sondern auch einen Co-Sachverständigen und einen Mentor als besten Freund. Also auf jeden Fall jemanden, wo man sagt, okay, ich springe nicht alleine in dieses Tauchbecken, sondern da ist schon jemand, der sagt, okay, springen, schwimm halt auch, aber im Zweifel, wirklich ganz im Zweifel, schmeiße ich dir einen Rettungsring zu. Das ist ein Lernprozess, sich auf jemanden zu verlassen, der mir persönlich auch sehr schwer gefallen ist, aber den ich mittlerweile sehr genieße. Von daher würde ich anderen Sachverständigen raten, sucht euch vorher jemanden, mit dem ihr zusammenarbeiten könnt. Und dann das Thema Selbstreflexion, wirklich, wie viel bin ich überhaupt in der Lage zu schaffen? Was will ich, aus welcher Intention heraus gehe ich eigentlich den Weg? Als Beispiel, wenn jemand sagt, so, ich bin jetzt Sachverständiger und werde jetzt reich damit, das halte ich für den falschen Weg, weil das ist ein stetiges Weiterentwickeln und da muss man echt bereit sein, den Weg zu gehen, und das muss ich mir vorher aber auch wirklich mal offenlegen, mich selbst hinsetzen, mich reflektieren und sagen, kann ich das? Will ich das? Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich da so reingefallen bin und habe das halt im Laufe der Zeit jetzt gelernt und würde es aber auch immer wieder so tun. Und für jeden, der jetzt anfängt, schafft euch eine vernünftige Struktur. Und ganz, ganz wichtig, was mir bis heute noch sehr schwer fällt, lerne auch Nein zu sagen. Ja, auch das hattet ihr in vorherigen Podcast mal. Also es ist ja so, dass man im ersten Jahr noch guckt, ich muss Geld verdienen, ich muss mich über Wasser halten, ich muss natürlich irgendwo von leben. Aber trotzdem muss ich halt lernen, welche Aufträge will ich wirklich machen und welche passen auch einfach nicht zu dem, was halt so mein Leistungsspektrum eigentlich sein soll.
Ja, ja. Und jetzt nochmal so reflektierend auf dein erstes Jahr, hast du einen großen Fehler gemacht, vielleicht auch den du jetzt anderen immer so zur Vermeidung mitgeben würdest?
Oh, viele. Teile sie kurz. Viele. ich habe zum Beispiel jetzt ganz großes Thema, bei mir ist es steuerlich gerade. Ich habe einfach zu viel vertraut wo und nicht selber hingeguckt. Mhm. Das würde ich heute anders machen, also mir andere Sachen selbst mehr aneignen und nicht nur sagen, ich gebe es ab, sondern mich mit Sachen auch selber doch mehr zu beschäftigen. Also das würde ich heute anders machen, und ich würde nicht mehr mit mehreren Sachen gleichzeitig starten, sondern ich würde vielleicht, also wenn ich es nebenberuflich nochmal so machen würde, und das würde ich machen, weil mir hat es gut getan, mit einem Angebot starten und dann wirklich das Angebotportfolio aufbauen, dann ein oder zwei Sachen, also noch nicht zu viel. Das ist aber so mein Weg, ne? Das passt zu mir.
Und was war dein inspirierendster Erfolg in dem Jahr?
Sie hat einen Bausachverständigen kennengelernt?
Nee, ich mach den Aufruf ja auch nochmal. Ne? Also,
ja, Anne, hat sich eigentlich auf deinen Aufruf gemacht.
Liebe Bausachverständige im Norden, ich suche auch noch einen besten Freund.
Brackhoff Knob sucht Bausachverständige.
Genau, wir suchen noch beste Freunde im Bausachverständigenbereich. Nein, also Spaß beiseite. Ich finde Kundenfeedback total wertvoll. Und als ich so meine ersten Bewertungen bei Google zum Beispiel bekommen habe, die wirklich positiv waren, das war schon cool, und da habe ich mich schon wirklich gut gefühlt. Aber das sind so diese kleinen Dinge. Also Feedback ist für mich was einfach unbezahlbar ist.
Na klar.
Was ich finde, was am Anfang der Selbstständigkeit sehr schnell in Vergessenheit gerät, weil man das selber so wenig sieht, ist, wie schnell man wächst. Ich musste jetzt ja neulich ein bisschen schmunzeln. Maria, du hattest mich ja angerufen, weil du ein Gutachten bekommen hast von einem Immobilienbewerter, der gerne einer sein wollen würde. Und du hast das Gutachten auseinandergepflückt. Und das muss man auch mal sagen, ne? Also Gutachten zu schreiben ist das eine. Gutachten dann aber auch nochmal entsprechend zu plausibilisieren und entsprechende Stellungnahmen zu verfassen und Gegenargumente zu finden, das ist ja schon mal irgendwie Level 2, muss man sagen, also mindestens. Und das sind so Punkte, wo ich denke, das fällt einem vielleicht manchmal selber gar nicht auf. Du sagst das ja immer manchmal, boah, da habe ich mich jetzt aber schlau gefühlt. Ne? Aber genau das sind ja diese Situationen, die ich so wertvoll finde, wo ich finde, das muss man ja auch mal innehalten. Ja, ich trinke dann immer gerne ein Glas Wein dazu und stelle dann morgens fest, Mensch, ja, morgens um 9. Und stelle dann fest, Mensch, das war gut. So, und als Existenzgründerin oder Existenzgründer ist man ja wie du das gerade schon sagst, ist ja oft davon getrieben, dass man Umsatz machen will. Aber ich finde, sich auch mal die Zeit zu nehmen und seine eigene Entwicklung zu reflektieren, finde ich mega wichtig. Aber allein, um schon festzustellen, wo man noch besser werden kann.
Liebe Maria, was würdest du sagen? Was zeichnet dich als Sachverständige aus? Unter all den Sachverständigen, die es gibt?
Also dadurch, dass ich ja vorher in der Finanzierung war, was ja schon ein sehr, sehr persönliches Thema einfach ist. Ne? Also da hat man ja doch nochmal einen sehr persönlichen Wert in Bezug auf die Immobilie, habe ich da oftmals einen anderen Blickwinkel. Also mein Blickwinkel ist nicht nur sachlich, sondern ich sehe halt auch die Wertstellung beim Kunden, welchen Wert hat die Immobilie eigentlich im Kopf und im Herz des Kunden und kann das halt in die Vor-Ort-Termine wirklich gut einfließen lassen. Und das ist, glaube ich, so mein besonderer Wert, den ich auch beim Kundentermin vor Ort halt wirklich habe. Also ich behaupte, das kann ich halt wirklich gut und auch mit den Kunden vor Ort, denen die Angst zu nehmen, weil das Thema Gutachter ist natürlich oft halt auch immer so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen negativ behaftet, weil wenn man überlegt, warum brauche ich einen Gutachter, das sind ja oftmals die Punkte, habe ich schon das Gefühl, dass meine Kunden sich hinterher gut abgeholt fühlen und nicht mehr ganz so, also nicht mehr in Sorge sind und dass wir da auf Augenhöhe zusammenarbeiten und das... Doch, ich glaube, das kann ich gut.
Auf jeden Fall. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Dann freuen wir uns ganz, ganz sehr, dass wir da heute mal in dein Gründungsjahr reinschauen konnten, weil es, glaube ich, auch für alle da draußen ganz wertvoll ist, mal eine Praxiserfahrung zu bekommen und da natürlich auch nochmal einen ganz gehörigen Motivationsboost eigentlich so zu erfahren. Wenn das für dich okay ist, würden wir auch gerne dein LinkedIn-Profil mit in unsere Shownotes packen. Das wäre noch jemand. Nein?
Super gerne, falls sich ein Bausachverständiger
oder der sich bei mir meldet, teilen wir uns dann einfach.
Nein, das ist auch für den ich teile auch wirklich gerne.
Ja. Und ja, ansonsten zum Abschluss, Patrick,
lacht. Nein, warte, aber bevor du jetzt den Abschluss machst, habe ich noch was. Ich finde, wir sollten. Ich mache so eine Bausachverständigenvermittlungsagentur auf, glaube ich. Ja. Nein, ich finde, wir sollten uns auch mal reflektieren. Wir haben nämlich jetzt in der vergangenen Woche ja uns schon mal intern darauf vorbereitet, dass wir ein Trinken gehen. Mhm. Nämlich, weil wir 200 Abonnenten haben,
ja, das im Podcast. Stimmt.
Und da erstmal vielen Dank an jeden, der sich das jede Woche antut. Ich habe damit ja nicht gerechnet, dass das passiert. Ich habe ja gedacht, Mensch, da gibt es so ein paar Hörerinnen und Hörer, die das irgendwie, die das aus Versehen immer anklicken, weil das bei Spotify aus Versehen immer so in einer Schleife läuft oder sowas. Aber es scheinen ja Menschen gezielt zuzuschalten und jeden Monat abzuschalten. Und das finde ich, also Anne, da auch nochmal großen Dank an dich. Das war ja maßgeblich deine Intention. Ich habe ja gesagt, dieses Podcast, das setzt sich nicht durch.
Ja, nein, tatsächlich. Ich glaube, ein Podcast kommt mittlerweile fast niemand mehr drumherum, was jetzt nicht bedeuten soll, dass wir es nicht mit Herzblut machen. Ich gebe das natürlich sehr gerne zurück, weil, ja, ohne deine tollen Ausführungen hier würden wahrscheinlich gar nicht so viele zuhören.
Vielleicht wären es auch mehr.
Ah, das ist halt spekulativ, wie bei meiner Masse. Nein, wir freuen uns auf jeden Fall ganz, ganz sehr, dass ja, ihr eventuell jetzt noch mit dabei seid. Also Durchhörquote haben wir noch gar nicht gecheckt, tatsächlich.
Aber machen wir auch nicht.
Nein, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, es hören ganz viele durch, weil, liebe Maria, ich frage immer so gerne nach einer Anekdote, ne? Weil sogar ich mit meiner bisher, ja, wie soll ich sagen, vielleicht noch ein bisschen begrenzten Berufserfahrung, ich könnte jetzt schon ein Buch schreiben, das ist meiner Bankzeit auch so ein bisschen mitgeschuldet. Das kannst du ja bestimmt verstehen, also dass es da ganz viele lustige Geschichten gibt. Wenn nicht, ist nicht schlimm, Patrick hat vielleicht noch eine.
Oh, ich habe eine. Mir fällt tatsächlich eine ein. Also ich war mal in einem Haus von einer Puppenliebhaberin. Das war sehr gruselig. Sie erzählte mir auch die Geschichte dazu, die fast schon wieder ein bisschen traurig ist. Aber sie hatte diese Schaufensterpuppen mal irgendwann eine auf dem Flohmarkt gekauft. Und dann hatte sie mittlerweile, glaube ich, irgendwie 30, 40 Puppen in diesem Haus.
Schaufensterpuppen oder Puppen?
Schaufensterpuppen, diese großen. Und die waren auch alle so in Lack und Leder angezogen. Und während der Besichtigung hat sie sich die ganze Zeit mit diesen Puppen unterhalten und denen immer gesagt, sie sollen sich keine Sorgen machen, ich wäre keine Fremde, sondern nur die Gutachterin. Es war sehr nett, aber
Jetzt tu doch nicht so, es wäre jeder geflohen.
Aber ich hab einen Standort geschickt, genau. Und ja, also ich kann mittlerweile auch ein Buch schreiben und vielleicht noch einen Ratschlag an alle diejenigen, die sich selbstständig machen wollen. Macht vorher ein Hundetraining. Also es sollte niemand Angst haben vor Hunden. Das ist ja so meine Brücke oftmals, über die ich rüber muss. Aber das kann ich nur empfehlen. Macht vorher so ein Hundetraining.
Oder beschäftigt euch mit Lack- und Lederschaufensterpuppen. Das macht mich jetzt fertig. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch mal einen Kunden, da habe ich, bevor ich in den Ortstermin gegangen bin, meinen Standort geschickt und habe gesagt, wenn ich mich bis um 11 nicht melde, dann schickt mir bitte die Polizei in die und die Adresse, weil das wirklich, aber das toppt das Ganze noch. Jedenfalls vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Wenn es ansonsten eine Rückfragen gibt, könnt ihr uns Bescheid geben. Da fällt mir ein, ich wollte so gerne, ob wir das bis Halloween noch ziehen können. Ich würde so gerne mal eine Folge über Merkur den Minderwert in Häusern machen.
Nicht das möchtest du an Halloween machen, weil du gleich einen Tod hast und Farben das denkst.
Ja.
Und ein Geister. Und
kam bei mir jetzt mit diesen Schaufensterpuppen.
Ja, ich überlege auch, wie ich jemals wieder wertfrei an einer Schaufensterpuppe vorbeigehen soll.
Ja. Wir danken euch auf jeden Fall ganz, ganz sehr. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Da geht es nämlich gleich ganz aktiv bei uns mit Gästen weiter. In der nächsten Folge sind bei uns Niklas und Paul von Sunset AI, einem ganz, ganz tollen Startup, das sich mit Chatbots beschäftigt, die auf KI basieren. Die haben sind nämlich für uns tätig geworden. Ja, die haben wir nächste Woche mit dabei als Gast und möchten Ihnen mal sowohl immobilienbewertungstechnische als natürlich auch KI-technische Fragen stellen und einfach alle da draußen ein bisschen abholen, für die das Thema ChatGPT bisher nur was aus der Tagesschau ist. Wir danken euch auf jeden Fall ganz sehr fürs Zuhören, freuen uns aufs nächste Mal und ja, wir sehen und hören uns.
Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.
Und jetzt noch ImmoMarkt2Go, das Wichtigste in Kürze.
Euer ImmoMarkt2Go. Kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Preisunterschiede zwischen Energieeffizienzklassen. Der Preisverfall von Mehrfamilienhäusern beginnt zu stoppen. In den vergangenen Monaten war ein starker Preisverfall von unsanierten Mehrfamilienhäusern zu beobachten. Bedingt durch Unsicherheiten in der Gesetzgebung und erhöhte Energiekosten schien sich ein starker Preisunterschied zwischen Mehrfamilienhäusern mit der besten Energieeffizienzklasse und jenen mit den schlechtesten Klassen abzuzeichnen. Dieser ist zwar weiterhin existent, dennoch scheint der starke Preisverfall nach einer Analyse eines namhaften Großmaklers gestoppt. Besonders auf dem Land ist die Energieeffizienz von unsanierten Gebäuden ein großes Problem. Bei Wohnimmobilien mit niedrigerem Preisniveau und dementsprechender Mietenkalkulation rechnet sich energetische Sanierung für die Vermieter oft nicht. Die Preisschere zwischen Gebäuden mit unterschiedlichen Energieeffizienzklassen dürfte in diesen Märkten noch größer werden. Solarpaket 1 wurde verabschiedet. Das Solarpaket 1 beinhaltet eine Vielzahl von Maßnahmen zum Ausbau der Photovoltaikanlagen. Am 26.04.2024 ist es verabschiedet worden und soll zeitnah in Kraft treten. Unter anderem beinhaltet das Paket auch Erleichterungen für Mieterstrommodelle, Duldungspflichten für öffentliche Flächen und allgemeine Reduzierung bürokratischer Aufwände. Das war euer ImmoMarkt2Go. Wir wünschen euch einen tollen Start in die Woche bei Sachverstand mit Herz. Wertvoll wachsen.